Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Millionenmetropole New York ist vom Tropensturm Irene weniger hart getroffen worden als zunächst befürchtet. Der gewaltige Hurrikan an der Ostküste der USA hat inzwischen weiter an Kraft verloren und ist zum Wirbelsturm herabgestuft worden. In tiefer liegenden Gebieten New Yorks hatten Hunderttausende ihre Wohnungen verlassen. Das öffentliche Leben steht immer noch weitgehend still. Irene war gestern auf die Ostküste der USA getroffen. Mindestens 14 Menschen starben. Das Zentrum des Wirbelsturms bewegt sich jetzt weiter in Richtung Boston.
Draußen an den Stränden auf Long Island von New York City peitschte am frühen Vormittag Ortszeit der Sturmwind das Wasser aufs Land. An manchen Stellen riss der Sturm zumindest leichtere Bauten mit sich und drückte sie ans Ufer. Menschen in manchen strandnahen Siedlungen auf Long Island mussten von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht werden, um von den Fluten nicht weggespült zu werden. Schwere Regenfälle gingen über Manhattan nieder. Gleichzeitig drang das Wasser aus der Kanalisation nach oben und füllte einen kleinen Teil der Straßen in Lower Manhattan. In einigen Parks der Stadt wurden durch den heftigen Wind zahlreiche Bäume umgerissen. Die Polizei patrouillierte ständig durch die beinahe menschenleeren Straßen New Yorks. Die gute Nachricht ist, sagte der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg am Nachmittag Ortszeit, wir haben das Schlimmste hinter uns. Er erwartet, dass die Überflutungen in absehbarer Zeit zurückgehen. New York wird also bald zum normalen Leben zurückkehren können. Zunächst aber sah es den Tag über im unteren Teil von Manhattan noch nicht so aus, als ob das Wasser rasch zurückgehen würde.
Die Flut und das weit draußen vom Hurricane Irene aufgepeitschte Wasser wird allmählich Richtung Südspitze von Manhattan gedrückt und es steigt auch hier an der Brooklyn Bridge entlang dem East River. Insgesamt aber sieht es doch so aus, als wären die Auswirkungen von Hurricane Irene auf New York weit geringer als ursprünglich befürchtet. Wenn das so bleibt, hätten die New Yorker noch einmal richtig Glück gehabt.
In Libyen stehen die Rebellen zum Angriff auf Sirte bereit, der Heimatstadt von Ex-Machthaber Gaddafi. Gleichzeitig laufen Verhandlungen über eine friedliche Übergabe. Die Küstenstraße zwischen Tripolis und Sirte sei inzwischen unter Kontrolle der Aufständischen, so ein Sprecher. Der Übergangsrat forderte alle im Ausland lebenden libyschen Ärzte auf, in ihre Heimat zurückzukehren. In der Hauptstadt Tripolis bleibt die Versorgung der Menschen schwierig.
Die Hilfe kommt mit der Fähre und die Menschen in Tripolis haben sie dringend nötig. Denn es fehlt derzeit an allem in der Stadt. Vor allem brauchen die Krankenhäuser Medikamente. Aber auch Wasser und die nötigsten Lebensmittel sind knapp in Tripolis. Und das am Ende des Fastenmonats Ramadan. Das alles ist längst nicht genug. Es gibt Familien, die haben seit einer Woche kein Essen und quasi kein Wasser. Der heutige Tag war der ruhigste seit Wochen. Die Menschen können wieder auf die Straße, aber in Tripolis ist von einem normalen Alltag noch nicht zu sprechen. Auch weil immer wieder das grausame Erbe Gaddafis sichtbar wird. In diesem Gefängnis im Süden der Stadt entdeckten Rebellen mehr als 50 Leichen. Manche waren noch gefesselt, die meisten verbrannt. Möglicherweise wurden sie getötet von Gaddafis Truppen. Das waren Anwälte, Ärzte, Ingenieure. Gaddafi hat die Schlauen umgebracht. Weiter im Osten geht der Vormarsch der Aufständischen unterdessen unaufhaltsam weiter. Die Ölraffinerien bei Ras Lanuf wurden offenbar eingenommen. Nun geht es Richtung Sirte, der Heimatstadt Gaddafis. Wir könnten Sirte im Kampf einnehmen, sagt dieser Aufständische, aber es wäre besser, wenn die Bewohner dort sich einfach ergeben. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Gefechte noch weitergehen, denn die Region um Sirte gilt als extrem Gaddafi-treu. Die Aufständischen treibt vor allem eines voran, die Hoffnung, Gaddafi womöglich dort aufzuspüren.
FDP-Generalsekretär Lindner hat Berichte zurückgewiesen, die Parteispitze wolle Außenminister Westerwelle ablösen. In der ARD-Sendung Bericht aus Berlin sagte Lindner, Personalspekulationen seien Vergangenheit. Westerwelle war heftig kritisiert worden, weil er den Erfolg der Rebellen in Libyen zunächst auf die von Deutschland unterstützten Sanktionen zurückgeführt hatte. Erst nach Parteichef Rösler würdigte auch er den NATO-Einsatz, dem Deutschland nicht zugestimmt hatte.
Lange haben seine Parteifreunde auf ihn eingeredet. Heute hat er endlich nachgegeben. In einem Namensartikel in der Welt lobt Außenminister Westerwelle den Sieg der libyschen Rebellen und zollt den NATO-Verbündeten Respekt für ihren Einsatz. Bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat wollte man den Militäreinsatz nicht unterstützen. Deutschland enthielt sich damals der Stimme.
Guido Westerwelle hat genau wie die anderen anerkannt, dass der Einsatz der NATO entscheidend mitgeholfen hat, dass die Rebellen siegen konnten. Und da ist die Haltung klar und ich habe gar keinen Zweifel, dass Guido Westerwelle seine Arbeit fortsetzen wird.
Guido Westerwelle hat der deutschen Außenpolitik einen großen Schaden zugefügt. Übrigens ironischerweise weniger in der arabischen Welt. Dort sieht man den Deutschen ihr Abstimmungsverhalten nach. Aber unter den westlichen Verbündeten und Freunden, insbesondere innerhalb der NATO, kann diese deutsche Entscheidung nur Kopfschütteln auslösen. Deutschland hat sich als ein unberechenbarer Partner erwiesen.
Kann Westerwelle diesen außenpolitischen Schaden reparieren? In Koalitionskreisen hält der Unmut über den Außenminister an. Die Opposition wirft ihm Desinteresse an seinem Amt vor.
Wir haben einen Minister, der sich lieber über die spätrömische Dekadenz von Hartz-IV-Empfängern ereifert, aber dessen Desinteresse für außenpolitische Fragen jedermann ins Auge stieß. Und dieses Desinteresse führt dann zu der Orientierungslosigkeit.
Guido Westerwelle, so hört man im Berliner Regierungsviertel, dürfe Außenminister bleiben, weil die FDP keinen besseren habe. Auch die Kanzlerin hat mitten in der Eurokrise wohl kein Interesse an einer neuen Kabinettsumbildung. Westerwelle bleibt, aber, so sagen selbst Parteifreunde, er bleibt ein Außenminister auf Bewährung.
Bundeskanzlerin Merkel setzt darauf, dass die Koalition im Bundestag eine eigene Mehrheit für die Aufstockung des Euro-Rettungsschirms zustande bringt. Sie sei zuversichtlich, die Fraktionen von Union und FDP von der Notwendigkeit des Gesetzes zu überzeugen, sagte Merkel der Bild am Sonntag. Dagegen heißt es im Magazin Focus, 23 Abgeordnete seien noch skeptisch. Die Abstimmung ist für Ende September geplant. Nach knapp 2 Wochen hat der indische Aktivist Hazare seinen Hungerstreik für ein schärferes Antikorruptionsgesetz beendet. Zuvor war das indische Parlament auf wesentliche Forderungen des 74-Jährigen eingegangen. So soll das Gesetz künftig für alle Staatsbediensteten gelten und nicht nur für höhere Beamte wie zunächst vorgesehen. Man habe einen Teilerfolg errungen, so Hazare. Der endgültige Triumph stehe noch aus.
Unter tosendem Jubel nimmt Anna Hazare wieder Nahrung zu sich. Mit einem Becher Kokosmilch beendet der Bürgerrechtler seinen 12-tägigen Hungerstreik. Vor den Augen zehntausender Anhänger in Neu-Delhi. Dieser Sieg ist euer Verdienst, ruft Hazare in die Menge. Das Parlament ist auf unsere wichtigsten Forderungen eingegangen und hat sich dem Wunsch des Volkes gebeugt. Das Parlament hatte gestern Abend auf den wachsenden öffentlichen Druck reagiert und eine Absichtserklärung beschlossen, in der Hazares Kernforderungen für das geplante Antikorruptionsgesetz akzeptiert werden. Das Gesetz soll nun für alle Staatsdiener gelten und sieht auch das Einrichten von Korruptionsbeschwerdestellen vor. Beides ließ der bisherige Entwurf vermissen. Was die landesweiten Proteste auslöste, mit Anna Hazare an der Spitze der Antikorruptionsbewegung. Das Volk hat einfach gesagt, so nicht, liebe Regierung, das lassen wir nicht mehr mit uns machen. Und das Parlament hat darauf reagiert. Das gab es vorher bei keinem anderen Gesetz in Indien. Das ist ein Durchbruch, der die Gesetzgebung auf allen Ebenen neu definieren wird.
Wie hier am India Gate in Neu-Delhi gibt es heute im ganzen Land spontane Jubelfeiern. Es sind Menschen der Mittelklasse, die die Antikorruptionsbewegung tragen. Ganz normale Steuerzahler, die es satt haben, für Dienstleistungen auch noch horrende Schmiergelder zahlen zu müssen. Nun wollen sie der Regierung einen Monat Zeit geben, das Antikorruptionsgesetz auch zu verabschieden.
Mit der Oper Tristan und Isolde sind in Bayreuth die 100. Richard-Wagner-Festspiele zu Ende gegangen. Wie schon häufig sorgten auch in diesem Jahr einige Aufführungen für heftige Diskussionen. So die Neuinszenierung des Tannhäuser oder die Darstellung der Meistersinger von Nürnberg durch Festspielleiterin Katharina Wagner. Stark in der Kritik steht auch die Kartenvergabe für die Aufführungen.
So viel diskutiert und debattiert wurde auf dem grünen Hügel seit Jahren nicht mehr. Schon die Neuinszenierung des Tannhäuser in der Regie von Sebastian Baumgarten spaltete die Wagnerianer. Die Wartburg als riesige Biogasanlage, das war eingefleischten Wagner-Fans dann doch zu modern. Statt Beifall jede Menge Buhrufe. Für viel Wirbel sorgte auch die Vergabepraxis bei den Festspielkarten. Bundesrechnungshof und Bund der Steuerzahler kritisieren, dass weniger als die Hälfte der Karten in den freien Verkauf gelangt. Der Großteil geht an Mäzene, Ehrengäste, Journalisten und Reiseveranstalter. Der Steuerzahler darf zwar mitzahlen, allein der Bund fördert die Festspiele mit mehr als 2 Millionen Euro. Die Chancen, eine Karte zu bekommen, sind aber gering.
Das sind Probleme und das sind Schwierigkeiten, die natürlich seit längerem bekannt sind, die gelöst werden müssen, die sich nur nicht im Handumdrehen oder mit einem Schlag lösen lassen. Denn das, was über Jahrzehnte zum Teil gewachsen ist, was sich verfestigt hat, das kann man nur schrittweise auch einer neuen Regelung und einer neuen Ordnung zuführen.
Noch in diesem Herbst will die Festspielleitung alle Kartenkontingente auf den Prüfstand stellen, einige womöglich verkleinern oder streichen. Richard Wagner selbst würde das wohl ganz recht. Er hatte die Idee von der Oper für alle. Mit dieser Idee hat die aktuelle Vergabepraxis in Bayreuth aber wenig zu tun.
Der FC Schalke 04 hat sich in der Fußball-Bundesliga auf den 2. Tabellenplatz vorgeschoben. Die Königsblauen besiegten Borussia Mönchengladbach mit 1:0. Im 2. Sonntagsspiel trennten sich Hannover 96 und Mainz 05 1:1. Alagui hatte die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht. Abdel Laue konnte für die Niedersachsen ausgleichen. Die Tabelle. An der Spitze Bayern München dank der besseren Tordifferenz vor Schalke und Bremen. Hannover ist Vierter, Mönchengladbach auf Rang 5. Die zweite Hälfte beginnt mit Nürnberg, dann Berlin und Stuttgart, noch ohne Sieg Augsburg, Kaiserslautern und Schlusslicht Hamburg. Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat den großen Preis von Belgien gewonnen. Der Red Bull-Pilot setzte sich in Spa-Francorchamps vor seinem australischen Teamkollegen Mark Webber durch. Vettel baute durch seinen 7. Saisonsieg die Führung in der Gesamtwertung weiter aus.
Bei der Hockey-Europameisterschaft in Mönchengladbach haben die deutschen Hockeyherren das Finale gegen die Niederlande mit 4:2 gewonnen. Bereits nach 54 Sekunden das 1:0. Torschütze Philipp Zeller. Nach dem Ausgleich durch Wolstorff war es dann Moritz Fürste, der in der 32. Minute einen 7 Meter zum 2:1 Pausenstand verwandelte. Nach dem Wechsel erhöhte Florian Fuchs auf 3:1, bevor in einer spannenden Schlussphase Oliver Korn den 4:2 Endstand herstellte. Für Olympiasieger Deutschland war es der 7. Europameistertitel.
Die deutsche Mannschaft wird nach 1959 und 1973 zum 3. Mal Europameister in der Vielseitigkeitsreiterei. Die Equipe hat bereits von der Dressur an die Führung über den gestrigen Geländetag hinweg inne und gewinnt souverän vor Frankreich und Großbritannien. Im Heideort Lohmühlen geht der Einzeltitel zudem an den Baden-Württemberger Michael Jung aus Horb. Silber und Bronze bleiben ebenfalls im deutschen Vielseitigkeitslager. Platz 2 für Championatsdebütantin Sandra Auffahrt, Rang 3 geht an Frank Ostreuth.
Am 2. Tag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften im südkoreanischen Daegu gab es für das deutsche Team durch die Diskuswerferin Nadine Müller eine Silbermedaille. Das 100-Meter-Finale der Herren endete mit einer Riesenenttäuschung für den haushohen Favoriten.
Frustriert und fassungslos Usain Bolt. Der Sprint-Superstar blamierte sich bis auf die Knochen. Fehlstart über die 100 Meter, der Weltrekordler damit disqualifiziert. Der Nutznießer, sein Landsmann Johan Blake, in 9,92 Sekunden gewann der Jamaikaner den Titel. Sie freute sich über die erste deutsche Medaille, Nadine Müller. 65,97 Meter im zweiten Versuch reichten ihr im Diskuswerfen zur Silbermedaille. Nur eine war besser und ist damit Weltmeisterin, die Chinesin Yan Fengli. Er schrieb heute Sportgeschichte, Oscar Pistorius. Als erster beinamputierter Sportler bei einer WM lief der Südafrikaner ins Halbfinale über die 400 Meter.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 29. August.
Das Tief, das von der Nordsee nach Skandinavien zieht, sorgt vor allem im Norden Deutschlands weiterhin für wechselhaftes Wetter. Richtung Süden ist es dank des Hochs über Westeuropa freundlicher. In der Nacht fallen im Norden und Nordwesten, vor allem aber an den Küsten, Schauer. Am Tag überwiegen im Norden die Wolken und es regnet oder schauert vielerorts. Sonst mal Sonne, mal Wolken. In der Mitte muss mit Schauern gerechnet werden. Im Süden scheint die Sonne teilweise für längere Zeit. In der Südhälfte weht der Wind schwach bis mäßig, sonst mäßig bis frisch, an der See stark. Dort, sowie bei Schauern, können Sturmböen auftreten. Heute Nacht 14 Grad bei Seewind an der Nordsee und 6 Grad an den Alpen. Am Tag 14 Grad in Schleswig-Holstein und stellenweise 23 Grad im Süden. Am Dienstag mal Sonne, mal Wolken, vor allem im Westen und Norden ein paar Schauer, an den Alpen einzelne Gewitter. Am Mittwoch im Norden stellenweise Schauer, in der Mitte und im Süden ist es meist freundlich. Auch der Donnerstag verläuft in der Mitte freundlich, sonst einige Schauer, im Süden auch Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr mit Tom Buro.